Schönen guten Morgen. Ich freue mich, Stefan Riegel bei uns begrüßen zu können. Er hat an der Wirtschaftsuniversität bei der Gabriele Maas dissertiert, interessiert sich für Sprachphilosophie und Ethik und richtet auch an der WU in Wien und redet heute über Kontextualismus, Minimalismus und Donald Davidson radikal mitvertreten. Wir freuen uns auf den Vortrag.
Bitte. Vielen Dank fürs Kommen. Guten Morgen von mir. Titel Kontextualismus, Minimalismus und Donald Davidsons radikale Theorie. In meinem Vortrag möchte ich mit der Frage beschäftigen, auf welchen Standpunkt man sich als Sprachphilosoph oder Linguist begibt, respektive verpflichtet wird, ob jetzt gewollt oder ungewollt, wenn man in der gegenwärtigen Debatte eine der Positionen einnimmt, beziehungsweise eine der Theorien vertritt. Ja. Mit Standpunkt ist hier der eines potenziellen Interpreten gemeint, der mit Hilfe der diskutierten Theorien versucht, eine ihm fremde Sprache zu verstehen oder zu entschlüsseln. So auf diesen Standpunkt geht es. Ja. Ich möchte diesen Standpunkt thematisieren, um einige Unzulänglichkeiten in den gegenwärtigen Theorien aufzuarbeiten oder herauszuzeigen. Ja. Und beginnen werde ich mit einer kurzen Übersicht über die gegenwärtigen Theorien. Zentral in der derzeitigen Debatte ist die Frage, nach wie viel Kontext darf es denn sein? Ja, also wie viel mutet man dem Kontext zu, eher mehr oder eher weniger? Die einen, die sogenannten Kontextualisten, meinen, dass es sehr viel Kontext sein soll und auch sein darf, oder auch darf und sein soll. Also will heißen, sie behaupten, dass sehr viele Ausdrücke kontextsensitiv sind. Und mit Kontextsensitivität ist gemeint, dass der Beitrag eines Wortes zur Bedeutung einer Äußerung je nach Kontext variiert. Das ist eben, um es an einem Beispiel zu zeigen, Recanati, ein Beispielsatz, ein Löwe steht auf dem Platz. In diesem Fall kann Löwe einerseits eine Löwenstatue bedeuten, aber auch ein wirklicher Löwe, oder es kann sich um eine metaphorische Äußerung handeln. All das kann so quasi also nur im Kontext eruiert werden und sogenannte pragmatische Effekte wie Modulation oder Sättigung sagen einem Interpreten dann, was Löwe in diesem bestimmten Fall bedeutet. Ja? Also auch Löwe ist kontextsensitiv. Demgegenüber stehen die Minimalisten, die behaupten, dass das Phänomen der Kontextsensitivität nur auf eine bestimmte kleine Klasse von Ausdrücken einzuschränken ist. Ja? Hauptsächlich sind das Indexwörter wie ich, hier oder jetzt oder morgen oder heute, wo einfach irgendwie der Referent im Kontext bestimmt wird. Ja? Sind auch so die klassischen Ausdrücke, für die halt irgendwie Kontextsensitivität steht oder so. Ja? Sie führen, also Kaepelin und Lepore sind hier die Hauptvertreter und sie führen auch Tests und Kriterien ein, mit denen man irgendwie bestimmen kann, ob ein Ausdruck kontextsensitiv ist oder nicht. Das ist eine recht umstrittene Herangehensweise, aber eben, also sie versuchen das zu begründen. Sie stimmen den Kontextualisten auch prinzipiell zu, dass man mit der Äußerung eines Satzes auch beliebig viele Propositionen äußern kann. Zum Beispiel der Satz Johanna ist fertig. Mit diesem Satz kann ich auch äußern, dass Johanna ist fertig für die Abfahrt oder Johanna ist fertig mit den Nerven oder Johanna ist fertig für eine Prüfung. All das kann ich eigentlich mit der Äußerung des Satzes Johanna, Bild des A, fertig ist. Ja? Was aber die Minimalisten bedeuten, dass alle diese drei Äußerungen etwas gemeinsam haben, und das ist also eine sogenannte minimale Proposition. Minimale Proposition ist etwas, was alle Äußerungen teilt. The semantic content of a sentence S is the content that all utterances of S share. Also all das kommt denen irgendwie gemeinsam an. Ja. Denn eine minimale Proposition ist, oder eigentlich wörtliche Bedeutung, ergibt sich so quasi direkt aus den Wahrheitsbedingungen eines Satzes und kann man auch irgendwie als die wörtliche Bedeutung vom Satz bezeichnen. Ja. Dem widersprechen wiederum die Kontextualisten, indem sie sagen, naja, diese minimale Proposition hat weder Relevanz für das Gelingen sprachlicher Kommunikation, noch kann sie sprachliche Kommunikation irgendwie erklären, weil es einfach empirisch inadäquat ist. Ja. Hier Recanati, einer der Hauptvertreter der radikalen Kontextualisten, wie sie genannt werden, heißen, ja, also without contextual modulation, no proposition could be expressed, that is the gist of contextualism. In this framework, the notion of minimal proposition collapses. There is no proposition that is expressed in a purely bottom-up manner. Recanati meint hier mit bottom-up quasi, also dass pragmatische Effekte durch einen Ausdruck im Satz ausgelöst werden. Ja? Also zum Beispiel in einem Ausdruck, in einem Satz der Ausdruck Ich vorkommt, dann wird so quasi hier ein pragmatischer Effekt getriggert und der dazu führt, dass man Ich eben durch den Kontext bestimmt wissen will. Ja? Und im Gegensatz dazu gibt es Top-Down-Prozesse, die sind vor allem eben für die Kontextualisten relevant, weil die sagen, diese Top-Down-Prozesse bestimmen die Wahrheitsbedingungen einer Äußerung oder die intuitiven Wahrheitsbedingungen einer Äußerung. Und ein Paradebeispiel für so einen Top-Down-Prozess sind, ob ich entscheiden kann, ob das jetzt eine Metapher ist oder eine wörtliche Bedeutung einer Äußerung. Diese Unterscheidung ist hier vor allem deswegen wichtig, weil es zwischen den Minimalisten und den radikalen Kontextualisten eine Reihe von sogenannten moderaten Positionen gibt, oder moderate Kontextualisten, die sagen, deren Ansätze ist, dass die kontextsensitiven Ausdrücke auf jeden Fall über die Klasse der Indexwörter hinausgeht, aber dass pragmatische Prozesse oder pragmatische Effekte beschränkt werden müssen. Ja, das ist so quasi der Inhalt von dem. Beschränkt müssen sie einfach deswegen, das mit einem Beispiel von Jason Stanley, einer der bekanntesten moderaten Kontextualisten, meint, wenn ich einen Satz habe, alle Franzosen sitzen, können wir quasi pragmatische Effekte sagen, okay, alle Franzosen sitzen in der Klasse, dass irgendwie nicht alle Franzosen, die es auf dieser Welt gibt, irgendwie in dieser Klasse sitzen, aber pragmatische Effekte können intuitiv nicht dazu führen, dass ich die Äußerung als alle Franzosen und Holländer zum Beispiel sitzen in der Klasse. Ja. Also deswegen müssen pragmatische Effekte irgendwie beschränkt werden, weil ich sonst eben den Unterschied zwischen dem Verstehen, also der Interpretation nicht unterscheiden kann. Ja. Beraten und Kontextualisten, irgendwie, wie ich das an einem Beispiel schon angedeutet habe, also wenn ich zum Beispiel Quantifier Domain Restriction, das ist ein typischer Fall für den moderaten Kontextualisten, wenn ich eine Äußerung habe, die alle Flaschen sind im Kühlschrank, dann habe ich natürlich nicht, oder meine ich damit meistens nicht, dass ich wirklich alle Flaschen im Kühlschrank habe, die es auf dieser Welt gibt, sondern zum Beispiel nur die, die ich auf einer Party oder für eine Party gekauft habe. Und die moderaten Kontextualisten sagen nun, okay, es gibt so an der Oberfläche von einem Satz keine Variable, die durch den Kontext aufgefüllt wird, aber es gibt so quasi eine versteckte Struktur in diesem Satz und die hat eine Leerstelle, die durch den Kontext dann bestimmt wird und so quasi dann, also alle Flaschen, die ich für die Party gekauft habe, irgendwie sind im Kühlschrank. Ja. Die moderaten Kontextualisten. Ja. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist noch, dass irgendwie sowohl die Minimalisten behaupten, dass moderate Kontextualisten eigentlich versteckte radikale Kontextualisten sind und die radikalen Kontextualisten behaupten, dass es eigentlich Minimalisten sind. Ja? Also in der Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Position und kippt halt entweder je nach Sicht in die eine oder in die andere Richtung. Ja? Einwenden könnte man nun, dass sich die ganze Diskussion und der ganze Disput eigentlich nur um Nebensächlichkeiten dreht. Einige terminologische Unterschiede und so quasi, naja, wo ist jetzt Semantik und wo ist jetzt Pragmatik und wo zieht man irgendwie die Grenze? Und diese Ansicht könnte man eigentlich ja vor allem deswegen einnehmen, da ja auch Minimalisten, den Kontextualisten zugestehen, dass ich mit einer Äußerung Beliebiges ausdrücken kann. Also könnte man sich eigentlich die ganze Diskussion sparen. Minimalisten sagen, okay, ich kann Beliebiges mit She's Happy ausdrücken, ob das jetzt vielleicht ist eine ironische Äußerung oder was auch immer. Aber die Kontextualisten sagen, es kann keine systematische Sprechakttheorie geben, eben aus dem Grund, weil She's Happy sowohl jetzt metaphorisch oder ironisch bedeuten, also etwas Ironisches ausdrücken kann. Und hier sind einfach die Grenzen einer jeden Interpretationstheorie erreicht. Und deswegen ist es vielleicht sinnvoller, wenn wir uns auf die minimalen Propositionen zurückziehen. Dem widersprechen natürlich die Kontextualisten. Aber das zeigt, dass diese ganze Debatte eigentlich ein Ausdruck der traditionellen auf Kreis zurückgehenden Unterscheidung ist zwischen einer wörtlichen Bedeutung eines Satzes und dem, was ein Sprecher mit einem Satz meint. Also vielleicht wieder aufwärmen dieser alten Frage. Die Frage ist dann wieder, ob man Satzbedeutung und das, was mit einem Satz gemeint ist, ob diese zwei Dinge wirklich so weit auseinanderfallen, dass man eigentlich diese Diskussion neu führt und dass man sie wieder derart führt, dass man dem Kontext diese bedeutungsbestimmende Rolle zukommen lässt. Ja? Also soweit meine Übersicht über diese Theorien. Ich möchte mich eigentlich weniger mit der Konsistenz dieser Theorien beschäftigen, aber möchte mich auf die Rolle eines Interpreten begeben und einfach irgendwie untersuchen, also diesen Standpunkt des Interpreten betonen. Ja? Wenn quasi jetzt Linguisten oder Sprachphilosophen versuchen, diese Theorien anzuwenden, also auf welche Position oder auf welchen Standpunkt sie jetzt eigentlich verpflichtet werden, ja? Also wenn sie das anwenden, ja? Was heißt das über den Interpreten? Ja? Der Standpunkt irgendwie dieses, also die Betonung des Standpunktes geht auf ein Gedankenexperiment Donald Davidsons zurück, aus der radikalen Interpretation. Also ich habe hier einen Auszug aus einem Interview vorbereitet, in dem er das ganz gut zusammenfasst. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber die wichtigsten Punkte irgendwie herausstreichen. Es ist eine künstliche Situation, dient der Verfremdung, dass man eigentlich versucht, jene Dinge, die relevant sind für die Interpretation einer Äußerung, herauszuarbeiten, dass man keine Fehler macht, also dass man jene Begriffe voraussetzt, die man eigentlich erklären muss, und einfach auch, um eine Interpretationstheorie zu testen. Das ist die Idee von dieser radikalen Interpretation. Geht auf Quine zurück mit seiner radikalen Übersetzung. Und der Protagonist dieses Gedankenexperiments ist quasi dieser radikale Interpret. Das ist ein Theoretiker, also ein Linguist oder ein Sprachphilosoph. Und der hat eben die Aufgabe, eine ihm fremde Sprache zu übersetzen. Ohne Wörterbuch, ohne Linguist. Also er geht einfach los und versucht, fremde Äußerungen zu verstehen, also das ist quasi eben dieser Ausgangspunkt, dass er sich in diese fremde Strukturen einarbeitet durch Triangulation, all diese Effekte. Ja. Für den Feldlinguisten, also wenn man jetzt den dänischen radikalen Interpreten hernimmt, der versucht eben eine Wahrheitstheorie im Stile Daskis zu entwickeln, ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, aber das heißt auf jeden Fall für diesen radikalen Interpreten, dass er eine erste Sprache haben muss, also die dazu dient, dass er eben die sogenannten D-Sätze formuliert. Also die erste Sprache ist die Metasprache für die dazu dient, dass ich dann die D-Sätze formulieren kann. Ja. Das heißt, es ist keine Kind-Situation, wo ein Kind eine erste Sprache lernt. Das ist nicht radikale Interpretation. Qua Linguist hat er auch irgendwie Wissen über sprachliche Strukturen, er muss über einen Wahrheitsbegriff verfügen. Und er muss so quasi logische Konsistenzbedingungen annehmen, das Nachsichtigkeitsprinzip, also all jene Dinge, die relevant sind oder die quasi die Davidsons Interpretationstheorie ausmachen. Darum soll es jetzt nicht gehen, sondern eher um die Frage, was ist, wenn ich jetzt irgendeinen kontextualistischen Interpreten losschicke, der versucht, eine ihm fremde Sprache zu entschlüsseln. Auf den ersten Blick könnte man sagen, ist eine radikale Interpretationssituation, wo ich einen Sprecher habe, der etwas äußert und in einer bestimmten Umgebung prädestiniert dafür, so quasi die kontextualistische Position zu stützen, weil da habe ich alles gegenwärtig, da habe ich so quasi einen Kontext, also ich kann diese radikale Situation mit dem Kontext gleichsetzen. Gut, und dem kontextualistischen Ansatz nach versucht nun eben so ein kontextualistischer Interpret diese Äußerungen zu interpretieren, indem er versucht, die intuitiven Wahrheitsbedingungen dieser Äußerung des Sprechers zu bestimmen und eben auch versucht, eben auch diese pragmatischen Effekte irgendwie mitzunehmen, ja, oder ins Auge zu fassen. Ja. Wenn es jetzt aber nun so ist, dass die intuitiven Wahrheitsbedingungen bestimmend sind dafür, dann muss der kontextualistische Interpret eigentlich immer zwei Bücher führen, quasi wo er aufschreibt zu den Wahrheitsbedingungen, weil er nie weiß, ob jetzt die Äußerung des Sprechers metaphorisch gemeint ist oder ob es irgendwie wörtlich gemeint ist, was er sagt. Ja? Also äußert zum Beispiel der Sprecher, Hans ist ein Esel, was jetzt dieser radikale Interpret nicht versteht, dann muss er eben die Möglichkeit mit einbeziehen, dass das eine metaphorische Äußerung ist, ja? Beziehungsweise, dass der Wahrheitswert auf jeden Fall falsch ist oder nicht wahr. Das heißt, er muss immer eine Menge von für wahr gehaltenen Aussagen aufzeichnen und auf der anderen Seite eine Liste von Äußerungen, die nicht wahr sind oder nicht für wahr gehalten sind. Ja? Er muss aber im Endeffekt trotzdem irgendwann nochmal diese Lücke zwischen der Menge der wahren Äußerungen überspringen. Aber diese Mittel fehlen dem Kontextualisten eigentlich, denn dafür müsste er aus dem Kontext selbst heraustreten können, was aber eigentlich der Theorie widerspricht, weil ein Kontextualist ohne Kontext oder aus dem Kontext heraustreten, das ist die eigentliche Schwierigkeit dann. Ja. Man kann es aber aus der Sicht des Interpreten auch so sehen, dass nicht mehr die Relation zwischen Sprache und worüber das ist, also was da jetzt ausgedrückt wird, sondern eigentlich die pragmatischen Effekte bloß nur mehr irgendwie auf eine Äußerung einwirken, was irgendwie die Relation Sprache und Welt oder Sprache und Weltbezug irgendwie ein bisschen weit in den Hintergrund gerät dadurch. Ja. Oder man kann es auch irgendwie als eine Verletzung des eigentlichen auf Frege zurückgehenden Kontextprinzips sehen, indem also Frege said that only in the context of a sentence does a word have meaning in the same way he might have added that only in the context of the language does a sentence have meaning. Ja. Also man spricht eigentlich, oder also es ist eine Verletzung dieses Prinzips, wenn man einfach versucht, einen Satz oder eine Äußerung in der Isolation zu interpretieren und das, was irgendwie notwendig ist, um den Satz richtig zu interpretieren, wird einfach dem Kontext aufgebürdet, diese pragmatischen Effekte, und hat eigentlich die ganzen anderen Sätze dann nicht mehr dazu. Gut, soweit einmal zu den kontextualistischen Interpreten. Was macht nun ein minimalistischer Interpret? Dem scheint also die Sache eigentlich von Anfang an leicht gemacht zu sein, weil die Erwartungshaltung an ihn sehr niedrig ist, wenn man den eigentlich so schickt. Also er soll lediglich versuchen, Wahrheitsbedingungen eigentlich in der Form, wie das Task gemacht, anzugeben oder zu formulieren. Und da die eigentlich nicht durch Intuition bestimmt werden, sondern durch die Äußerung selbst, gibt es einerseits hier recht viele Übereinstimmungen mit der Davidschen Interpretationstheorie. Und eigentlich sagen die Minimalisten dann recht wenig dazu, wie dieser Triangulationsprozess oder wie auch immer ablaufen soll. Sie schreiben aber auf jeden Fall den Indexwörtern eben eine Sonderrolle zu. Deswegen finde ich irgendwie hier recht passend zu fragen, wie Indexwörter aus dieser Sicht eines minimalen Interpreten identifiziert werden können. Um hier das an einem Beispiel zu demonstrieren, habe ich das italienische Indexwort io, also erste Person Singular für ich, also zu heranzuziehen. Äußert zum Beispiel irgendein Sprecher io lavoro, kann der Minimalist eigentlich io nicht als Indexwort identifizieren oder erkennen, da er dafür wiederum irgendwie beobachten müsste, dass auch andere Personen dieses Wort io dafür verwenden, um sich selbst Bezug zu nehmen. Das kann aber eigentlich nicht, denn der minimalistischen Theorie nach ist ja hier irgendwie, stößt er irgendwie auf die Grenzen einer jeden Theorie, die davon ausgeht, dass eine Sprache ausgehend Strukturen voraussetzt. Ja? Und wenn ich ein Indexwort auch nicht irgendwie erkennen kann, dann kann ich es auch nicht als Gegenstand von einem Test machen. Ja? Io habe ich deswegen genommen, weil Io eigentlich auch ein Name für eine Göttin ist. Also deswegen Io, weiß man jetzt nicht, ob das jetzt ein Indexwort ist, aber ob das ein Name ist. Ja? Um nochmal zu zeigen, kann it be a systematic theory that predicts in advance what someone can use a particular utterance of she is happy to say. Also da fehlen einfach die Strukturen. Also so erscheint die minimalistische Proposition doppelt problematisch. Einerseits versucht man sich eben auf diese semantische Ebene mit den minimalen Propositionen zu beschränken und erhebt gar nicht den Anspruch, empirisch adäquat zu sein. Andererseits wird man auch den selbst auferlegten niedrigen Ansprüchen nicht gerecht, weil man eben nicht in der Lage ist, Indexwörter von singulären Termini zu unterscheiden. Ja. Offen bleibt jetzt noch quasi am Schluss der moderate Kontextualist oder der moderate kontextualistische Interpret. Und wenn man da jetzt der Meinung ist, okay, der moderate kontextualistische Interpret ist sowieso einer, der entweder ein Minimalist ist oder ein radikaler Kontextualist, dann trifft das Vorige zu. Wenn man aber sagt, okay, das ist immer eine haltbare Position, dann ist es fraglich, wie eigentlich ein Interpret einen Satz verstehen kann, wenn er zuerst die logische Struktur, so wie man damit jetzt gemeint ist, aufdecken muss. Setzt doch das Verstehen voraus. Aber auch wenn man das jetzt irgendwie überwinden kann, dann kann man immer noch sagen, naja, wenn jetzt Leerstellen postuliert werden, wie viele Leerstellen können eigentlich postuliert werden, die erst durch den Kontext irgendwie aufgefüllt werden. Ja, also Kritikpunkt in Betrieb auf viele verifikationistische Theorien ebenso zu, und auch hier irgendwie ist es nicht klar, also wie man das jetzt irgendwie beschränken kann, wie viele Lücken in der logischen Struktur von einem Satz vorhanden sind. Ja, also welche jetzt relevant sind dann. Ja. Um jetzt zu einem Abschluss zu kommen, also in erster Linie wollte ich jetzt nicht die Inkohärenzen oder Inkonsistenzen von kontextualistischen und minimalistischen Theorien betonen, sondern vielmehr einfach nur, was ist, wenn man jetzt diese Theorien wirklich heranzieht und versucht, eine Äußerung damit zu interpretieren, und woran scheitert das jetzt irgendwie aus der Sicht eines Interpreten? Also im Prinzip kann man sagen, es ist einfach ein Stresstest für diese Theorien, wie weit kommt man damit irgendwie, um natürliche Sprachen zu interpretieren, und ich bin der Meinung eigentlich, dass man da überhaupt nicht weit kommt, also sowohl mit kontextualistischen Theorien nicht, als auch mit irgendwelchen minimalistischen Theorien nicht, als auch irgendwie ja, mit moderaten Theorien nicht. Danke.